kommen jetzt zu dir in deinem Namen. Unsere Herzen sind berührt von deiner Zuwendung. Wir sind so dankbar für das, was du uns heute schon geschenkt hast und für das, wozu du uns heute inspiriert hast, dass wir es dir schenken. Und Herr Jesus, mein Gebet für heute Abend ist, führ uns weiter auf den Weg, auf den du uns gesetzt hast, hier in dieser Konferenz. Du hast einen Weg vorbereitet an himmlischen Orten. Du hast unsere Herzen vorbereitet. Und du möchtest uns einen Weg nehmen, tiefer hinein in die Offenbarung und Verständnis dessen, was dich bewegt, wenn du auf Israel siehst, wenn du auf Deutschland oder Europa siehst und unsere Beziehung zu deinem geliebten Bundesvolk. Und Herr Jesus, so bete ich um Gnade für den heutigen Abend, um die Salbung deines Heiligen Geistes zum Sprechen und zum Hören. Und dass du uns etwas mitteilst von dir, lebendiges Brot, frisches Wasser, was uns hilft, den Weg mit dir zu gehen in diesen Tagen, in denen wir hier zusammen sind. Danke dafür, in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir haben uns in der Vorbereitung für diese Konferenz vorgenommen, die Lehreinheiten und die inhaltlichen Grundsatzthemen an den Abenden zu besprechen, damit tagsüber genug Zeit fürs Gebet ist. Von daher haben wir etwas unser Schema und unser Raster umgestellt und ich darf heute Abend schon zu euch sprechen über Dinge, die wir dann morgen tagsüber ins Gebet nehmen wollen, in der Beziehung Deutschlands und Europas zu Israel. Das Thema der Konferenz lautet, warum toben die Völker? Und mein Thema für heute Abend lautet, Israel, die Völker und die priesterlich-prophetische Berufung der Gemeinde Jesu. Und ich möchte heute Abend einen Grund legen für unsere Gebetsaktion morgen, möchte uns hier einiges geben, worauf wir uns stellen können, was uns eine Orientierungshilfe sein kann. Und diejenigen, die schon öfters dabei sind, die wissen auch, dass ich bei meiner Einheit auf diesen Gebetskonferenzen immer auch versuche, eine geistliche Beurteilung von dem zu geben, wo wir als Gemeinde Jesu, als betende Gemeinde Jesu mit einer Liebe zu Israel hier in Deutschland, wo wir geistlich stehen. Und ich hoffe, etwas zu vermitteln, was uns hilft und gut tut, einen Blick für die nächste Etappe zu bekommen und weiter vorwärts zu gehen in dem Weg, den der Herr uns führt, auch als Beterschaft in Deutschland für Israel. Und so möchte ich es auch heute Abend handhaben. Das ist also die zweifache Zielsetzung für meinen Teil. Ich möchte mir Gedanken machen, mit euch zusammen etwas tiefer einsteigen in eine kleine Bibelarbeit, wenn ihr so wollt, in dem ersten Teil. Was hat sich Gott denn mit den Völkern gedacht? Und was hat sich Gott gedacht im Zusammenspiel von Israel und den Völkern? Und welche Rolle spielt die neutestamentliche Gemeinde in diesem Zusammenspiel? Und die Brüder haben es schon herzhaft kommentiert, wie ich mein Thema heute Abend ihnen vorgestellt habe. Es ist ja ein Riesenbogen, den wir da spannen, Israel, die Völker und die Gemeinde. Der Johannes hat gemeint, da gibt es ja nichts, was ich auslasse. Und selbstverständlich kann es nur selektiv sein. Ja, und mein Ansinnen hier ist nicht, eine systematische Bibelarbeit zu liefern, sondern mein Ansinnen ist es, uns ins Gebet zu verhelfen und uns Grundlagen fürs Gebet zu geben. Und die beste Grundlage, die wir fürs Gebet haben können, ist ein klares Verständnis des Wortes Gottes und des Herzens Gottes. Amen. Und das ist mein Ansatz. Was hat sich denn Gott mit den Völkern gedacht? Wie steht Gott zu den Völkern? Wie stehen die Völker zu Gott? Und was hat Israel für eine Rolle darin? Ich möchte vorausschicken, das sind Themen, in die wir hineingezogen werden als Fürbitter über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Das sind keine Themen, die in der Christenheit klassisch sehr stark vertreten waren. Ja? Das heißt, Gott bewegt uns durch seinen Geist in ein gewisses Maß an Neuland hinein. Ja, wenn man es ein bisschen sehr vereinfacht, dann gab es die Phase vor der Reformation. Da hat man ein Verständnis gehabt von den Völkern und der Kirche, dass die Kirche das neue Israel ist, dass die Kirche sozusagen auch schon ein Stück weit die Verwirklichung des tausendjährigen Reiches in dieser Zeit ist. Es gab im Mittelalter den großen Streit, wer ist der Maßgebliche, der Papst oder der Kaiser? Und da war in mancher Hinsicht ein sehr verschrobenes und verbogenes Bild von der Kirche und von den Völkern, und Israel war völlig weg von der Bildfläche. Ja? Und aufgrund dieser Verschrobenheit und dieser Verbogenheit in dieser Zeit, im Mittelalter mal etwas vereinfacht gesagt, gab es dann nach der Reformation in den Erweckungszeiten des Pietismus einen Pendelausschlag ins andere Extrem. Und im anderen Extrem ging es dann fast ausschließlich nur noch um Jesus und ich. Ich und Jesus. Ja, meine Erlösung, mein Seelenheil, mein Platz im Himmel, meine Berufung. Ja, alles biblisch, alles sehr gut, sehr wertvoll. Aber wie gesagt, im Gesamtplan des Wortes Gottes ein Segment, ein Ausschnitt. Und nun sind wir dabei, auch im Wiederherstellungshandeln Gottes an Israel und all der Dynamik, die damit verbunden ist, von Gott uns zunehmend Erkenntnis schenken zu lassen, wie passt denn auch aus einer neutestamentlichen Perspektive, wie passt denn das Ganze zusammen? Die individuelle Komponente, die kollektive Komponente, Israel auch als eine kollektive Größe und die Völker. Und ich möchte ein paar Gedanken zu diesem Themenkomplex weitergeben als Gebetshilfe. Nicht vollständig, sondern bewusst auch selektiv. Ich möchte in diesem ersten Teil in 4 Schritten vorgehen. Und die erste Überschrift, die ich ausführen möchte und auch begründen möchte, ist die schlichte Tatsache, dass Völker und Nationen zunächst einmal, bei aller Problematik, über die wir noch sprechen müssen, aber zunächst einmal ein Gedanke Gottes sind. Und zunächst einmal ein guter Gedanke Gottes sind. Und ich möchte uns hineinführen in die Kapitel vor 1. Mose 12. 1. Mose 12 ist uns vertraut, die Berufung Abrahams und des jüdischen Volkes. Aber in welche Situation hinein hat denn Gott Abraham und das jüdische Volk berufen? Und das finden wir dargestellt in den Kapiteln zuvor. Insbesondere in dem Geschehen im Zusammenhang mit Noah und den Nachkommen Noahs. Und ich möchte uns einige Passagen vorlesen aus dem 1. Mose 8, 9 und 10. Und ich nenne jetzt die Verse, die ich lesen werde, und dann lese ich sie einfach in einem Rutsch durch. Die Verse sind 1. Mose 8, 21 und 22. Dann vom 9. Kapitel die Verse 1, 8, 9, 18 und 19. Und vom 10. Kapitel den Vers 1 und dann die Verse 31 und 32. Ich wiederhole noch mal kurz 1. Mose 8, 21, 22, 9. Kapitel 1, 8, 9, 18 und 19 und 10, die Verse 1, 31 und 32. Und diese Verse in dieser Selektion geben uns einen Aufriss, eine Skizze, einen kurzen Überblick über das, was im Zusammenhang mit den Völkern im Vorfeld der Berufung Israels sich biblisch abgespielt hat. Hintergrund ist die Sintflut. Hintergrund ist die Vernichtung der Menschheit, das Gericht Gottes über eine Menschheit, die sich vor Noah noch nicht in Völker und Nationen organisiert hat, sondern als Ganzes korrupt und sündig war und Gottes Geduld über die Maßen strapaziert hat, sodass Gott gesagt hat, er will einen neuen Anfang wagen mit Noah und mit Noahs Nachkommen. Und diesen Neuanfang, der Neuanfang hat bestimmte Merkmale. Und einige dieser Merkmale lesen wir hier. Und der Herr roch den wohlgefälligen Geruch, und der Herr sprach in seinem Herzen, nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen, um des Menschen willen. Denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Von nun an, alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und Gott segnete Noah und seine Söhne. Und er sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehret euch und füllt die Erde. Und Gott sprach zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm. Und ich siehe, ich richte meinen Bund mit euch auf und mit euren Nachkommen nach euch. Und die Söhne Noahs, die aus der Arche gingen, waren Sem und Ham und Japhet. Und Ham, das ist der Vater Kanaans. Diese drei sind die Söhne Noahs und von ihnen ist die ganze Erde bevölkert worden. Und dies ist die Geschlechterfolge der Söhne Noahs. Sem, Ham und Japhet, ihnen wurden Söhne geboren nach der Flut. Das sind die Söhne Sems nach ihren Sippen, nach ihren Sprachen, in ihren Ländern und nach ihren Nationen. Das sind die Sippen der Söhne Noahs nach ihrer Geschlechterfolge in ihren Nationen. Und von diesen aus haben sich nach der Flut die Nationen auf der Erde verzweigt. Wir sehen hier doch recht deutlich, denke ich, dass auf dem Hintergrund des Gerichtshandelns Gottes in der Sintflut Gott einen neuen und zunächst mal grundsätzlich positiven Neuanfang gesetzt hat. Er hat einen Neuanfang gesetzt mit Noah, mit seinen drei Söhnen und deren Ehefrauen und mit deren Nachkommen. Und es ist interessant zu bemerken, dass Gott einerseits sehr wohl das Negativpotenzial auch dieser Nachkommenschaft gesehen hat und gesagt hat, das Trachten ihres Herzens ist böse von Jugend an, aber trotzdem in vollem Bewusstsein all dessen, was hier an Negativpotenzial vorhanden ist, hat Gott sich entschieden, einen positiven Bund mit ihnen zu schließen. Einen Bund unter positiven Vorzeichen. Es soll nicht weichen, es soll nicht mehr aufhören, Sonne und Mond, Hitze und Kälte, Saat und Ernte. In einem anderen Vers heißt, und Gott lässt es regnen über Gerechte und über Ungerechte. Da ist etwas von der Güte Gottes, das sich manifestiert in diesem Neuanfang durch Noah und seine Nachkommen. Und explizit von dieser Wurzel her bevölkerte sich die Erde neu und formierte sich die Nachkommenschaft der Söhne Noahs in Völker und in Nationen. Und Gott schloss einen Bund mit ihnen. Da ist explizit ein Bund erwähnt. Ein Segensbund. Ein Bund zum Guten. Das heißt, und das ist eigentlich der Punkt, auf den ich hinaus möchte und den ich noch wiederholen werde, im Herzen Gottes grundsätzlich und fundamental vom Anfang her, den er erwählt hat, hat er gute und positive Gedanken mit den Völkern und mit den Nationen. Und er hat sie zum Guten geschaffen. Er hat sie zum Guten gesetzt. Und wir lesen noch zwei, drei andere Bibelstellen, die deutlich machen, wie Gott sich auch verantwortlich fühlt für die Nationen. Eine Stelle ist Daniel 2, der Vers 21. Er, Gott, und der Hintergrund hier ist der Traum, den Nebukadnezar hatte und den seine Okkultisten und Magier und Wahrsager nicht auslegen konnten, den Daniel aber auslegen konnte. Und in dem Zusammenhang sagt Daniel folgenden Satz. Er, Gott, der Gott Israels, er führt andere Zeiten und Stunden herbei, er setzt Könige ab, er setzt Könige ein, er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Und Paulus, als Mann, der sehr klar und tief im sogenannten Alten Testament, im Tenach, im ersten Teil der Bibel lebte und diese Zusammenhänge verstandet, brachte es einmal in Athen folgendermaßen zum Ausdruck. Und er, Gott, nämlich der Schöpfer Himmels und der Erde und der Gott Israels, hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht. Und in dem Fall ist der eine Noah, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzt hat ihre Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung. Gott sorgt sich, Gott fühlt sich verantwortlich als Schöpfer und Initiator dieser Dimension seines Handelns fühlt er sich verantwortlich für die Völker, für die Nationen. Er setzt ihre Grenzen fest, er setzt ihre Epochen fest, er setzt ihre Regierungen fest und über all dem, bei allem, was es noch zu sagen gibt zu diesem Thema. Aber grundsätzlich und fundamental ist Gott der Herr über die Völker, der Herr über die Nationen und auch der Schöpfer und Initiator von Völker und Nationen aus einem positiven Anliegen, aus einem positiven Bund heraus. Und diese positive Grundhaltung finden wir durchgängig auch in die Zeit des Neuen Testaments hinein zunächst mal festgehalten. Und wir lesen das in sehr berührender Weise im letzten Kapitel der Bibel, im Buch der Offenbarung, im Kapitel 22, in dem Zeitalter, wo es den neuen Himmel und die neue Erde gibt, in dem Zeitalter, wo das neue Jerusalem und die Braut Jesu in voller Schönheit und Pracht lebt und steht. In diese Epoche hinein hat der Herr auch etwas über die Völker zu sagen. Und zwar wiederum als letztes Wort, nach allem, was zwischen 1. Mose 12 und Offenbarung 22 gelaufen ist, mit aller Problematik, die dazwischen liegt, wieder das letzte Wort, das Schlusswort Gottes, ist ein Wort der Gnade, ein Wort des Erbarmens und ein Wort der Heilung. Und wir lesen in Offenbarung 22, 1 und 2, und er, Gott, zeigte mir, dem Seher Johannes, einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Amen. Ist das nicht schön? Also ich finde das sehr ermutigend. Sehr ermutigend. Nichts ist Gott entglitten. Er ist nach wie vor der Herr der Geschichte. Er thront über den Völkern, über all dem Chaos, über all den Kriegen, über all dem Zwiespalt, über all dem, was wir noch auch zu betrachten haben, auch auf dieser Konferenz. Aber grundsätzlich, fundamental gilt, die Völker sind Gottes Idee und er sorgt sich um sie. Er hat ein fürsorgliches Anliegen, ein Herz voller Liebe zu den Völkern und Nationen. Ganz am Anfang, ganz am Schluss, und das ist ihm nicht verloren gegangen, auch für die Zeit zwischendrin, bei allem, was es sonst noch dazu zu sagen gibt. Und dies wollte ich an den Anfang stellen. Bitte erinnert euch, ich bereite hier was vor zum Gebet für Deutschland und Israel, Europa und Israel. Das ist der Hintergrund. Und diesen Aspekt, den dürfen wir, wenn wir unseren Dienst in einer priesterlichen Gesinnung tun wollen, meine ich, nicht außer Acht lassen. Aber jetzt, wo dies schon mal festgestellt ist, 1. Mose 8, 9 und 10, müssen wir zu dem Nächsten kommen. Und das Nächste ist die andere Seite der Medaille. Die Völker haben es dem Herrn nicht lange gedankt, dass er einen positiven Bund mit ihnen geschlossen hat. Sie haben es ihm nicht lange gedankt, dass er gute Gedanken und Absichten für sie hat. Sie haben sich sehr schnell von Gott und von seinen guten Gedanken und Absichten abgewandt. Und so lesen wir in 1. Mose 11 vom Turmbau zu Babel. Und von dem ersten kollektiven Versuch der Völker, sich rebellisch gegen Gott zu erheben. Das ging sehr schnell. Und ich lese vor aus diesen bekannten Passagen vom Turmbau, von denen ich voraussetze, dass sie uns im Grunde vertraut sind, einige Verse, nur auszugsweise die Verse 4 bis 8. Und sie sprachen wohl an, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Wir wollten also zusammenbleiben. Und der Herr fuhr herab, und die Stadt und um den Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie, und eine Sprache haben sie alle. Und das ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird es ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Wohlan, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Hier sehen wir den ersten Versuch der Völkerwelt, sich in Rebellion und Hochmut gegen ihren Schöpfer und gegen ihren Fürsorger zu erheben. Und leider wurde dies zu einem maßgeblichen Thema der Menschheitsgeschichte von damals bis heute. Und Gott hat eingegriffen. Gott hat eingegriffen. Und ich möchte zusammenfassend sagen, er hat in dreifacher Weise eingegriffen. Erstens, er verwirrte ihre Sprache. Zweitens, er zerstreute sie über den gesamten Erdboden. Und drittens, und jetzt kommen wir zu 1. Mose 12, 1 bis 3. Und drittens, er berief Abraham und in Abraham ein ganz spezielles Volk. Diese drei Dinge waren Gottes Antwort auf die Rebellion der Völkerwelt. Die Verwirrung der Sprache, die Zerstreuung über alle Völker und die Freisetzung von seinen Absichten und seinem Plan mit seinem auserwählten Volk, mit seinem Eigentumsvolk, dem jüdischen Volk, mit Israel. Und ich denke, wenn wir Gottes Berufung von Abraham und von Israel auf dem Hintergrund dieser Vorgeschichte betrachten, dann bekommt es nochmal eine spezielle Note, die uns als Fürbitter interessieren sollte. Nebenbei bemerkt, wir befinden uns heute in einer Zeit von einer Dynamik wie nie zuvor, seit damals, seit dem Turmbau zu Babel, wo die Menschheit versucht, die von Gott gesetzten Begrenzungen zu überwinden, in einer Weise, wie das nie zuvor möglich war und auch bis vor kurzem gar nicht denkbar war. Im Zuge der Globalisierung und der Verkehrsmittel, die uns zur Verfügung stehen, werden versucht, die Schranken zu überwinden, die durch die weltweite Zerstreuung von Gott gesetzt worden sind. Die Welt wird zu einem Dorf. Ja? Und die zerstreuten Menschen sammeln sich wieder, vereinen sich wieder. Auch institutionell, und die UN ist der maßgebliche Repräsentant für diese institutionelle Vereinigung. Und der Traum von der Weltregierung ist keine ferne Illusion mehr, sondern rückt in greifbare Nähe. Und manche Aspekte von der Globalisierung bereiten dies vor. Also die Überwindung der Distanzen ist ein ganz typisches Merkmal unserer Zeit. Die Überwindung der Sprachverwirrung ist ein zweites typisches Merkmal unserer Zeit. Wir leben im Kommunikationszeitalter. Und Dinge sind in unserem Zeitalter kommunikativ möglich, von denen hätten unsere Großväter noch nicht zu träumen gewagt. Und selbst unsere Väter haben sich es kaum vorstellen können. Und selbst uns schwirrt oft der Kopf. Was alles möglich ist. Und es ist möglich, genau um diese von Gott gesetzte Grenze zu durchbrechen und eine Einheit zu entwickeln, aber eine Einheit, die in ganz großer Gefahr steht, wiederum in einer rebellischen Gesinnung sich gegen Gott zu erheben und seine Grenzen zu sprengen, seine Gebote mit Füßen zu treten und sich zu überheben. Und auch das Dritte will die Völkerwelt überwinden, nämlich den besonderen Status Israels. Gottes dritte Maßnahme gegen die Rebellion der Völkerwelt. Auch hier ist eine ganz fundamentale, grundsätzliche Feindseligkeit, Feindschaft in der Völkerwelt am Aufbrechen und sich am Manifestieren. Mit demselben Gedanken, bewusst oder unbewusst, auf jeden Fall von den Strippenziehern, die hier maßgeblich verantwortlich sind, Gottes Gesetze, seine Absichten, seinen Willen beiseite zu schieben und sich selbst an den Platz Gottes zu setzen. Also der erste Gedanke, Völker sind Gottes Idee. Der zweite Gedanke, Völker in Auflehnung gegen Gott. Und wohl kaum eine andere Passage der Bibel beschreibt die Auflehnung gegen Gott besser als der Psalm 2, aus dem das Thema dieser Konferenz genommen ist. Ich werde jetzt nicht tiefer auf Psalm 2 einsteigen, ist den meisten von uns bekannt. Und ich weiß, dass Johannes morgen mehr dazu zu sagen hat. Aber ich will diese große Linie ziehen und da gehört Psalm 2 mit hinein. Drittens, der dritte Gedanke an dieser Stelle, die Rolle Israels. Die Rolle Israels, wie gesagt, auf dem Hintergrund von Gottes guten Gedanken mit der Initiierung und Schaffung der Völkerwelt einerseits, aber dem Abfall der Völker von Gott und seinen Geboten andererseits. Auf diesem Hintergrund die Berufung Abrahams, die Berufung des jüdischen Volkes und auch auf diesem Hintergrund Gottes Maßregel in Bezug auf der Beziehung zwischen den Völkern einerseits und Israels andererseits. 1. Mose 12,3. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und das ist das große Thema. Israel und die Nationen. Die Nationen geschaffen im guten, mit guten Gedanken Gottes. Die Nationen aber weitgehend und mehrheitlich in der Auflehnung gegen Gott und seine guten Absichten. Israel wird hineingesetzt und dieser Maßstab wird gesetzt in die Völkerwelt hinein, ganz gezielt in die Völkerwelt hinein. Wer Israel segnet, wird gesegnet und wer Israel verflucht, wird verflucht. Und dieser Maßstab hat eine bleibende Gültigkeit in Bezug auf Israel und die Nationen durch alle Zeitalter hindurch, auch ins neutestamentliche Zeitalter hinein. Und da will ich nur den Hinweis geben, darüber haben wir auf der Konferenz schon oft gesprochen, Matthäus 25, Abvers 31, das Völkergericht im Zusammenhang mit den geringen Brüdern Jesus, den kleinen oder älteren Brüdern Jesus. Ein neutestamentliches Thema, das in direkter Fortsetzung dieser Linie von 1. Mose 12,3 her zu verstehen ist. Wer Israel segnet, das Volk, das Geschlecht, die Israel segnet, wird gesegnet. Und wer Israel verflucht, kommt unter das Gericht Gottes. Das ist eine bleibende Konstante durch alle Zeiten hindurch. Nun, wir lesen davon, wie sich dieser Konflikt und diese Spannung zwischen Israel und den Nationen, wie das auf einen Höhepunkt zugeht, am Ende des Zeitalters unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu. Und auch das ist uns vertraut. Ich will das nur kurz andeuten, weil ich davon ausgehe, die meisten von uns kennen diese Zusammenhänge. Aber ich will die Linie an der Stelle auch durchziehen. Und zwar lesen wir über die Endzeit diese bekannten Passagen aus Sacharja 12 und aus Joel 4, wo es um einen endzeitlichen Aufmarsch der Völkerwelt, um einen letztendlichen, um einen abschließenden Aufmarsch der Völkerwelt gegen Israel geht. Ich lese die bekannten Verse aus Sacharja 12, Verse 2 und 3. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Und auch über Juda, es wird in Bedrängnis geraten, zusammen mit Jerusalem. Vers 3. Und es wird geschehen an jenem Tag, da mache ich Jerusalem zu einem Stemmstein für alle Völker. Alle, die ihn hochstemmen wollen, werden sich wundreißen. Und alle Nationen der Erde werden sich gegen es versammeln. Vers 9, und es wird geschehen an jedem Tag, da trachte ich danach, alle Nationen zu vernichten, die gegen Jerusalem herankommen. Und wenn wir dann 12,10 lesen, sehen wir die nationale Erweckung Israels beschrieben. Und wenn wir Kapitel 14,4 lesen, dann sehen wir, wie Jesus selbst zurückkommt und seine Füße auf den Ölberg setzt, inmitten dieses Weltkrieges, dieses Weltkonfliktes und des weltweiten Völkeraufmarsches gegen Jerusalem und gegen Israel. Klar, dass dieser prophetische Hinweis auf das Ende des neutestamentlichen Zeitalters in diesem Sinne hinzielt. Und das Gleiche können wir sehen bei Joel, Verse 4,1, 4,2. Denn ich siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Nationen versammeln und zu ins Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und wegen meines Erbteils Israel, das sie unter die Nationen zerstreut haben. Und mein Land haben sie geteilt. Wir haben das heute schon mal kurz gehört. Das heißt, auch hier ist eine zeitliche Angabe, denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit. Und wenn wir in Kapitel 3 hineinschauen, dann ist das beschrieben, dass das die Zeit der weltweiten Ausgießung des Heiligen Geistes ist, die mit dem Pfingstfest angefangen hat. In Apostelgeschichte 2 lesen wir davon, dass Petrus diesen Vers zitiert aus Joel 3 und sagt, liebe Brüder, liebe Schwester, das ist vor euren Augen heute erfüllt. Also wir wissen, es ist vom neutestamentlichen Zeitalter die Rede und dann wird die Zeitangabe noch präziser. Im neutestamentlichen Zeitalter, zu jenen Tagen und zu jener Zeit, kommt eine Zeit, wo ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde, wo ich alle Nationen versammeln werde. Und diese Wende des Geschicks Judas und Jerusalems in neutestamentlicher Zeit hat angefangen, im Allgemeinen etwa vor 100 Jahren mit dem Beginn der Aliyah, der Rückführung von Juden aus aller Welt. Und es steigert sich in der Konkretion mit der Staatsgründung Israels, mit der Vereinigung Jerusalems, mit dem Aufbruch der messianischen Gemeinde und mit den Etappen, die Gott hier setzt. Und wir sind Augenzeugen von dieser Entwicklung und sind uns dessen auch bewusst. Aber der Punkt ist hier, neutestamentisches Zeitalter. Im neutestamentlichen Zeitalter gelten die gleichen Gesetze. Wer Israel segnet, wird gesegnet. Wer Israel flucht, der wird verflucht. Und sie gelten für die Völker. Und zwar in einer besonderen Weise für die Völker. Hat natürlich auch seine Bedeutung für Einzelne. Aber in besonderer Weise gilt es für Völker und für Nationen. Gut. Das ist sozusagen der erste Teil gewesen von dem, was ich heute zu sagen habe. Eine Skizze, ein Szenario in Bezug auf die Völker, Gottes Gedanken mit den Völkern und die Rolle Israels mittendrin. Ich will jetzt einen Schritt weitergehen und fragen, wie sieht unser Auftrag aus als Gemeinde Jesu in diesem Spannungsfeld Israel und die Nationen? Und wie gesagt, wir tun uns nicht leicht, ich wiederhole nochmal, aber aus guten Gründen, wir tun uns nicht leicht mit diesem Thema, weil wir alle mehr oder weniger, ob wir das wollen oder nicht, aber ich würde sagen, die meisten, die hier sitzen, über mehrere geistliche Generationen hinweg, stehen in diesem pietistischen, in dieser pietistischen Tradition, in dieser zentralevangelikalen Tradition, dass die individuelle Beziehung zwischen dem Einzelnen und Gott oder Jesus sehr stark und klar uns vor Augen steht, aber wir kaum einen Bezug zu der Frage haben, wie ist es denn mit den Völkern, wie ist es denn mit kollektiven Größen? Ja. Und man prägungsmäßig so aufgewachsen ist, als wären die mehr oder weniger irrelevant. Ja. Und wir lernen an Israel vor allen Dingen, dass das nicht der Fall ist. Israel als Kollektiv ist eine Größe von aktueller Relevanz im Heilsplan Gottes. Israel als Kollektiv erlebt eine Zeit der Wiederherstellung. Biblische Prophetien erfüllen sich an diesem Kollektiv. Und anhand dessen, dass wir das sehr klar beobachten können, dürfen wir davon ausgehen und werden uns auch dessen zunehmend bewusst, dass auch Gottes Gedanken und Handeln mit den Völkern in ihrer kollektiven Größe auch heute noch und nach wie vor von Bedeutung ist. Könnt ihr dem nachfolgen? Ja, und wenn wir für Deutschland beten wollen, ist es wichtig, dass wir diese Zusammenhänge verstehen. Dass wir verstehen, Gott geht nicht nur mit Einzelnen um, auch nicht nur mit Familien um, er geht auch heute noch und gerade heute wieder mit Blick auf das Tal der Entscheidung, mit Blick auf den Völkeraufmarsch im Tal Josaphat, er geht mit Völkern um. Und wenn ihm das wichtig ist, dann soll es uns als Fürbitter auch wichtig sein, sein Herz zu verstehen in dem Zusammenhang. Weil wir als Gemeinde Jesu einen Auftrag haben. Und ich möchte diesen Auftrag in zwei Formulierungen vorlesen. Die erste Formulierung ist aus 1. Petrus 2, Vers 9 und die zweite aus Matthäus 5, Vers 13. Sehr grundsätzliche, sehr schlichte und einfache Aussagen. Aber mit Bedeutung und mit Relevanz für die Zusammenhänge, deren wegen wir hier auf dieser Konferenz sind. Ihr aber, Gemeinde Jesu, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Und die zweite Stelle, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Und was hier angesprochen ist, ist unsere priesterliche und prophetische Berufung als Gemeinde in der Welt, in der wir stehen. Wir sind nicht von der Welt, aber wir sind in der Welt. Und zu dieser Welt gehören Völker und Nationen, neben vielen anderen Dingen auch. Und wir haben in diese Welt hinein, auch in diese Dimension hinein, einen prophetischen Auftrag. Und wir haben die Möglichkeit und den Auftrag, Salzkraft und Lichtkraft auch in diese Dimension hinein zu entwickeln. Und das priesterliche und prophetische Moment halte ich hier für ganz zentral. Und damit komme ich jetzt auf die Frage Deutschland, Gemeinde Jesu, Deutschland, Israel, heute. Ich werde nicht allzu viele Details heute Abend nennen. Wir werden morgen einige Details mehr hören als unmittelbare Hinführung zu den Gebetsanliegen. Aber wir wissen nach wie vor, und wir wissen das uns sehr bewusst, dass das Thema Israel, Deutschland, Juden, Deutschland nach wie vor von höchster gesellschaftlicher Relevanz ist, nach wie vor die Menschen umtreibt und bewegt, und wir dürfen froh darüber sein, dass sie umgetrieben werden, wenn auch nicht immer, wie sie umgetrieben werden. Wir haben den 60. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz hinter uns, und das war ein Ding, was groß in den Medien war. Wir haben den Köhler-Besuch nach Israel hinter uns. Wir haben das NPD-Debakel in Dresden hinter uns. Wir haben den Film Der Zusammenbruch. Es vergeht kaum eine Woche, wo nicht in irgendeiner Weise dieses Thema Deutschland, Israel, Deutschland, Juden relevant ist. Wir bekommen immer wieder neue Umfrageergebnisse geliefert, die zum großen Teil sehr erschreckend sind, die uns zutiefst besorgt machen müssen. Und eine davon möchte ich vorlesen. Jetzt vom November letzten Jahres, um zu zeigen, das Thema ist relevant. Und weil es so relevant ist von Gottes Warte her gesehen und auch relevant ist für die Menschen, mit denen wir hier zusammenleben in unserer Gesellschaft, sollte es auch für uns relevant sein. Und wir sollten dafür einen priesterlichen und prophetischen Zugang finden. Die Umfrage wurde ausgeführt von der Universität Bielefeld. Die haben da eine Fakultät für Konfliktforschung, die immer wieder sehr interessante Umfragen macht zu verschiedensten Themen, aber jetzt eben auch zu unserem Thema. Und ich habe hier eine Zusammenfassung des Ergebnisses, das möchte ich vorlesen. Die Universität Bielefeld führte eine Umfrage durch. Von 3000 Deutschen, die keine Einwanderer sind, glauben mehr als 50%, dass der heutige Umgang Israels mit den Palästinensern vergleichbar ist mit dem, was die Nazis während dem Zweiten Weltkrieg den Juden angetan haben. Also wer das zum ersten Mal gehört hat, der muss sich das erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Mehr als die Hälfte der Deutschen glauben, dass das, was Israel, wie sich Israel gegenüber den Palästinensern verhält, auf einer Stufe steht, wie sich die Nazis in den 30er und 40er Jahren gegenüber den Juden verhalten haben. Mehr als 50%. Was für eine verzerrte Wahrnehmung. Und für mein Dafürhalten sind die Hauptverantwortlichen die Medien für diese verzerrte Wahrnehmung. Weil das ist das, was die Medien unsere Bevölkerung Tag aus Tag ein einbläuen. Ja, die Israel, das sind die neuen Faschisten, das sind die neuen Usurpatoren, das sind die neuen Kolonialisten. Ja. Alles, was in der Vergangenheit schlecht war, wird auf das heutige Israel transportiert. Ja. Und dieses Bild wird in den Medien gezeichnet. Und sie sind die Nazis von heute. Und mehr als die Hälfte der Bevölkerung glaubt das. Weitere Ergebnisse. 62% haben die Nase voll von diesem Herumreiten auf den deutschen Verbrechen an Juden. 62%, fast zwei Drittel. Und 45% sagen, in Anbetracht der Politik Israels sei es keine Überraschung, dass die Menschen gegen Israel sind. Bei der Erhebung, deren Ziel es war, zu ermitteln, wo die Grenzlinie liegt zwischen Kritik an Israel und Antisemitismus, kam heraus, dass der klassische Antisemitismus in Deutschland zwar zurückgeht, ein Sekundärantisemitismus aber, der sich häufig in anti-israelischen Ansichten äußert, zunimmt, insbesondere unter den Linken. Ich möchte daran gleich eine zweite Beobachtung anknüpfen, ein zweites Zitat, und zwar über die Veränderung des Antisemitismus. Das ist von einem Journalisten der New York Sun geschrieben, Daniel Pipes heißt der Mann, und er beschreibt die Veränderung des Antisemitismus seit dem Zweiten Weltkrieg und seit dem Holocaust. Und er fasst es unter vier Stichpunkten zusammen. Der Antisemitismus verändert sich dahingehend, dass er sich von rechts nach links verschiebt. Die letzten Jahre haben eine rapide und weltweite Umgestaltung erlebt, wobei die Rechte des Mainstream zunehmend Sympathie für die Juden und Israel entwickelten, ihr linkes Gegenstück aber immer kühler und feindseliger wurde. Zweitens, von Christen zu Muslimen. 1945 verendete das Muster abrupt. Die Christen arrangierten sich mit den Juden, während Muslime die alten christlichen Themen wie auch die Blutrünstigkeit übernahmen. Heute ist der institutionelle Antisemitismus zum überwiegenden Teil eine muslimische Sache. Drittens, vom Religiösen zum Säkularen. Was als eine Ablehnung der jüdischen Religion begann, am Anfang der christlichen Geschichte, hat sich zuletzt in einen Antizionismus oder Hass auf den jüdischen Staat entwickelt. Eine erstaunliche Umfrage aus dem Jahr 2003, also ein Jahr früher, in der die Europäer feststellen, dass Israel die größte Bedrohung des Weltfriedens sei, deutet darauf hin, dass diese neuen Gefühle sehr tief sitzen. Und viertens die Verschmelzung von Antisemitismus und Anti-Amerikanismus. Israel und die USA sind in den Gedanken vieler Menschen rund um die Welt verschmolzen, sodass ein Vorurteil gegen den einen routinemäßig den anderen mit einschließt. Ich denke, das sind sehr interessante Beobachtungen und sehr treffend, was die Zeit der letzten Jahrzehnte betrifft. Ich habe mich oft gefragt, wie kann es sein, dass sich hier so ganz eigenartige Allianzen bilden? Ja, das ist für mich erstmal ein bisschen frappierend gewesen. Ich konnte es nicht sofort nachvollziehen. Allianzen zum Beispiel zwischen Rechtsextremen und Linksextremen. Allianzen zwischen Rechtsextremen und islamischen Fundamentalisten und Linksextremen und islamischen Fundamentalisten oder Radikalisten. Und irgendwo dann auch die Kirche, die liberale Seite der Kirche vorwiegend, die einerseits versucht, einen Dialog mit den Juden zu führen und andererseits lautstark in das antizionistische Horn blasen. Ja, es ist radikal. Ich werde morgen wahrscheinlich ein bisschen mehr davon erzählen, aber im Rahmen der Europäischen Koalition für Israel werden wir am kommenden Dienstag in Genf als Repräsentant oder Delegation dieser Koalition haben wir einen Termin beim Weltkirchenrat in Genf. Bei zwei sehr hochgestellten Leuten. Und wir wollen hier in offizieller Weise protestieren gegen den Boykott, der vom Boykottaufruf vom Weltkirchenrat gegenüber Produkten aus Israel. Ja. Die Frage ist, ja, das ist eine spannende Geschichte. Ja, und wir werden morgen dafür beten. Bitte, ich bitte darum zumindest. Ja, ich hoffe, dass die Leiterschaft hiermit mich unterstützt. Ich werde morgen dazu im Detail noch ein bisschen mehr sagen. Aber diese Allianzen haben mich beschäftigt. Rechtsradikal, linksradikal, islamisch, Segmente der Kirche. Wie passt das zusammen? So verschiedene Gruppen mit so verschiedenen Prägungen. Und im betenden Nachdenken bin ich auf eine Antwort gekommen. Meine Antwort, ihr müsst sie nicht übernehmen. Ihr könnt sie gewichten und bewerten, für wie treffend ihr sie haltet. Aber es gibt einen gemeinsamen Nenner meiner Meinung nach. Einen gemeinsamen Nenner für so ganz extrem unterschiedliche Gruppen. Und ich fasse diesen Nenner in einer etwas karikierenden Art und Weise zusammen, aber mit Absicht. Der gemeinsame Nenner von Rechtsradikalen, von Linksradikalen, von Islamisten und von bestimmten Gruppen in der Kirche ist die Ersatztheologie. Jede dieser Gruppen hat eine Form von Ersatztheologie. Das ist der gemeinsame Nenner. Ja? Auf der kirchlichen Seite die Ersatztheologie kennen wir, die besagt, die Kirche, die Christenheit hat Israel ersetzt. Auf der islamischen Seite wissen wir das mittlerweile auch weitgehend. Da heißt es, der Islam hat die Juden ersetzt und hat die Christen ersetzt. Eine doppelte Ersatztheologie. Ja? Auf der rechtsradikalen Seite heißt es, das deutsche Volk ist das auserwählte Volk, nicht das jüdische Volk. Ja, das ist Hitlers Ersatztheologie. Es gibt nur ein auserwähltes Volk, hat er gesagt, und das sind wir. Ja, und Rechtsradikalisten, die haben diese Gesinnung bis heute noch. Ja, und sitzen im Parlament und können damit polemisieren und auf die Pauke hauen. Und die Linksradikalen haben auch eine Ersatztheologie. Ja. Es gibt kein auserwähltes Volk. Es gibt nur die universelle Menschheit. Ja? Alle sind gleich. Ja? Es gibt eine universelle Menschheit und es ist eine Menschheit ohne Gott oder eine Menschheit mit sich selbst als Gott oder zumindest eine Menschheit, wo jeder nach seiner Fassung selig werden kann. Aber der Mensch ist das Maß aller Dinge. Der Mensch die Menschheit, das auserwählte Volk. Ein anderes auserwähltes Volk gibt es nicht. Jeder hat seine Form von Ersatztheologie. Und das ist das, was diese unterschiedlichen Gruppen zusammenbringt in unserer heutigen Zeit. Und es ist sehr parallel zu dem, was ich an anderer Stelle schon öfters mal erwähnt habe, was eben auch markant war für unser deutsches Volk in der Vorkriegszeit zwischen den beiden Weltkriegen. Dass es eben auch ein Volk war, in dem alle maßgeblichen gesellschaftlichen Gruppen antisemitisch infiziert waren. Und das war der einigende Faktor des Hitlerreiches. Ja? Die konservativen kirchlichen Gruppen, die aufklärerischen Gruppen, ja? Die Arbeiterbewegung, für die war das Finanzjudentum der große Feind. Ja? Und für die Elite Deutschlands war das Proletariat, war die Oktoberrevolutionäre von Russland 1917. Das waren maßgeblich Juden aus ihrer Sicht. Also jede gesellschaftliche Gruppe hatte sein jüdisches Feindbild oder antijüdisches Feindbild. Und das erleben wir, was die deutsche Gesellschaft repräsentiert hat und Hitler den Weg gebahnt hat in den 20er Jahren, 30er Jahren. Das erleben wir heute auf einer globalen Ebene ganz genau so wieder. Ja, diese Koalitionen und dieser gemeinsame Nenner. Und da gilt es, wachsam zu sein. Und Deutschland, obwohl man meinen möchte, wir hätten aus der Geschichte gelernt, sind so anfällig für diese Tendenzen und Chiffren und Vorurteile, insbesondere gegenüber Israel, wie jedes andere Volk der Welt auch. Ja. Bei der Untersuchung im November 2003, 59% der Europäer meinten, Israel sei der größte Feind des Weltfriedens, in Deutschland waren es 63%. Ja. Wir haben nichts gelernt. Nein, als kollektive Größe auf gesamtgesellschaftlicher Ebene ist keine Sinnesschärfung, ist keine Sensibilisierung bis heute gelaufen an dieser Stelle. Und das ist eine Herausforderung für uns als Beter. Ja? Und ich spreche zu Betern. Ich möchte 4 Stichworte nennen. Sehr subjektiv, sehr selektiv. Ich denke, jeder von uns aus der Leiterschaft würde ganz andere 4 Worte zusammenstellen, die er nach seiner Wahrnehmung, das ist meine individuelle Wahrnehmung. Als erstes Stichwort möchte ich das Stichwort Anbetung nennen. Ich frage mich, Gott, wie möchtest du uns als Beterschaft noch in eine tiefere Nähe zu dir bringen? Noch in ein tieferes Verständnis deines Herzens bringen und in eine tiefere Bevollmächtigung vom Heiligen Geist, unseren priesterlichen Auftrag wahrzunehmen. Und das eine Stichwort, das ich nennen möchte, ist Anbetung. Und ich bin an dieser Stelle inspiriert und ermutigt von einem prophetischen Wort von Lilo Keller, das seit ein paar Wochen in unseren Kreisen kursiert und mich hat es angesprochen. Und ich möchte auch daraus ein paar Passagen vorlesen. Sie schreibt, ich sah die Landkarte von Europa vor mir. Über den Ländern lag eine dicke dunkle Wolkendecke in Form eines sechseckigen Sterns. Die Ecken des Sternes reichten nach Portugal, Irland, Norwegen, Russland und der Ukraine, Sizilien und bis nach Israel. Das Zentrum lag über dem deutschsprachigen Europa. In der Wolkendecke war ein Tier versteckt, das seine Arme durch die Wolken auf die Erde streckte und sich an verschiedenen Orten festklammerte. Das Tier konnte sich nur dort festhalten, wo ihm bewusst oder unbewusst das Recht dazu gegeben wurde. Die Wolke bot dem Tier Schutz, dass man es nicht erkennen konnte, doch hatte es durch seine Arme Kontrolle und Macht über die Menschen, die Orte und den Luftraum. Dann sah ich, wie an einzelnen Orten Lichter zu brennen begannen, die immer größer wurden. Sie hatten die Farben Rot und Gelb. Je näher ich kam, desto besser konnte ich erkennen, dass es lodernde Feuer waren, die sich wie eine Mauer um Menschen herum bildeten, die sich zur Anbetung Gottes versammelt hatten. Heiligkeit, Gottesfurcht, Klarheit, Schönheit und Kraft ging von diesen Orten aus. Dann sah ich, wie die Hitze, die Helligkeit und die Kraft einzelner Feuer so stark wurde, dass sich die Arme, die aussahen wie die eines Tintenfisches, nicht mehr halten konnten. Sie wurden verbrannt, sie lösten sich, sie zogen sich zurück oder fielen einfach ab. Ich lese weiter. Diese Vision wurde ihr gegeben am Yom Kippur-Tag 2004, also genau an diesem speziellen Tag. Und das ist eine längere Passage, ich zitiere nur einzelne Auszüge. Sie bezieht sich dann auch noch auf eine Vision von John Melinde, die uns vielen von uns auch vertraut ist, über Europa. Und dann geht es weiter, die sechseckige Wolkendecke und das Tier. Aber ich glaube, dass Gott uns darauf aufmerksam machen will, dass das Tier, dass Rassismus, insbesondere des Judenhasses, das Antisemitismus, das Rechtsextremismus, sich in der Wolkendecke einer humanistischen, aufgeklärten, antichristlichen Weltanschauung versteckt hält. Ja. Und das sind wieder sehr widersprüchliche Begriffe, aber unter der Voraussetzung, wenn ihr mir folgen könnt mit diesem gemeinsamen Nenner, ja, macht diese Zusammenstellung durchaus wieder Sinn. Und dann noch einige Sätze über die Macht der Anbetung. In dieser Vision wird deutlich, wie die Macht und Kontrolle dieses mächtigen Geistes gebrochen werden kann. Wo sich das Volk Gottes zur Anbetung trifft, beginnt Gott zu handeln. Menschen, die in ihrem Zentrum das Opfer Jesu am Kreuz haben und zu Zeugen seiner Auferstehungskraft geworden sind, Punkt. Die Farbe Gold oder Gelb deutet darauf hin, dass sie sich in ihrem Leben auf dem Weg der Heiligung, der Charakterveränderung und der Gottesfurcht befinden. Ich glaube, dass Gott mit dieser Strategie der gemeinsamen Anbetung seines Volkes Kraftzentren seiner Macht und seiner Offenbarung aufbauen will. Ich kann da nur sagen, ja, Amen. Möge Gott es schenken und mögen wir ein Teil davon sein. Das ist das erste Stichwort. Das zweite Stichwort möchte ich nochmal nennen, auf dem Hintergrund dessen, was meine kurze biblische Skizze gebracht hat. Ich möchte uns Mut machen, als solche Menschen, die wir von Gott eine Liebe für Israel geschenkt bekommen haben. Deswegen sind wir hier zusammen. Ich möchte uns Mut machen, Gott darum zu bitten und uns dafür zu öffnen, uns auch eine göttliche Liebe für unser eigenes Volk schenken zu lassen. Denn ich halte es für ganz, ganz wesentlich. Wenn wir nicht Liebe von Gott für unser Volk geschenkt bekommen haben, dann haben wir ein Problem, unseren Priesterdienst ordentlich auszuführen. Weil im Zentrum des priesterlichen Dienstes steht Liebe. Der Priester, der tritt in den Riss. Wir haben heute schon von Mose gehört, wie Mose in den Riss getreten ist, als Gott Israel auslöschen wollte und sagte, Mose, ich fange mit dir neu an. Ja, das ist das Geheimnis und die tiefste Bevollmächtigung, das tiefste Mandat des Fürbitters, das ist es, in den Riss zu treten, in die Bresche zu gehen zwischen einem heiligen Gott, einem sündigen Volk und sich angesichts dieses heiligen Gottes auf die dahinterliegende Liebe Gottes zu berufen. Amen. Und wir müssen aufpassen, dass wir als Fürbitter nicht zu einseitig nur auf der Seite des Gerichts und der Bosheit zu schwingen beginnen. Ja? Ich mahne da zur Vorsicht. Ich will das nicht mindern. Wir brauchen einen scharfen und klaren Blick für diese ernste Seite von Gottes Handeln und die unmittelbaren Konsequenzen, die das für uns hat. Gerade mit Blick auf das Tal der Entscheidung und was uns hier prophetisch vorhergesagt ist. Ich will nichts davon wegnehmen. Ich will bloß sagen, dass bei Gott seine Liebe und seine Heiligkeit zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Er ist da nicht in einem Widerspruch zu sich selbst. Und wir sehen das sehr gut in Hebräer 12, ja. Wen Gott liebt, den züchtigt er. Aber das dahinterliegende Motiv ist die Liebe, ja. Und die grundlegenden Absichten Gottes bei allem, was hier an Ernst und Gericht im Raum steht, ist grundsätzlich positiv. Und sein letztes Wort wird sein, die Heilung der Völker an diesem Strom des Lebens. Ja. Und wenn wir unseren Priesterdienst mit Glaubwürdigkeit und Vollmacht vor Gott wahrnehmen wollen, dann müssen die beiden Dinge, die bei Gott zusammen sind, als zwei Seiten der gleichen Medaille auch in unserem Herzen zusammen sein. Und wenn wir glauben, wie wir es in der Vergangenheit immer wieder proklamiert und gebetet haben, dass da, wo Sünde mächtig geworden ist in unserem Volk, Gott in der Endzeit einen mächtigen Segensstrom freisetzen möchte, eine Wende und eine Wandlung schaffen will, dann denke ich, ist es wichtig, dass wir als Fürbitterschaft diese Liebe mit allem Ernst, was dazugehört, in Einklang bringen und uns nicht da in einer falschen Weise fernhalten davon. Und das ist mir ein großes Anliegen geworden über diese letzten 12 Monate, nochmal intensiver 6 Monate, aus bestimmten Prozessen heraus, in denen ich persönlich stehe. Gott möge uns, die wir Israel leben, auch ein Herz voller Liebe zu unserem eigenen Volk schenken. Und das heißt für manche von uns durchaus auch in einer sehr persönlichen und in einer sehr tiefgreifenden Weise Heilung unserer Identität. Heilung unserer Familiengeschichte. Herr, Heilung in ganz tiefer existenzieller Weise. Und Gott möge uns Gnade geben, dass wir ihn diese Heilung ersuchen und ihm unser Herz dafür aufmachen. Weil wenn wir bitter und wenn wir verkorkst sind in unserer Identität, dann hat diese Liebe keinen Platz, keinen Zugang zu uns. Ja. Und Gott möge uns hier helfen. Und er will uns helfen. Ja, er ist sehr nahe. Und auch heute Nachmittag war ich berührt davon, wie Gott uns nahe gekommen ist, auch in seiner Güte und Freundlichkeit. Er will uns helfen, jeden von uns. Und da gibt es keinen unmöglichen Fall bei Gott. Da gibt es keinen Fall, der ihm zu schwer ist. Kein Schicksal, das ihm zu hart ist. Er will uns nahe kommen. Er will uns heilen. Er will unsere Identität wiederherstellen und ausrichten. Und dann können wir auch diesen Auftrag in dem Spannungsfeld, in dem wir da stehen und hineingeführt werden, mit seiner Gnade wahrnehmen. Amen. Amen. Das dritte Stichwort. Auf dem Hintergrund von Anbetung, auf dem Hintergrund einer geheilten Identität und einer Liebe zu unserem eigenen Volk, über das hinaus, was wir an Liebe geschenkt bekommen haben zum jüdischen Volk. Einfach nochmal die Basics wiederholen. Lasst uns Gott suchen, in welcher Weise wir gemeinsam beten und fasten können. Beten und fasten, kollektives Beten und fasten ist das dritte Stichwort. Und das ist uns, denke ich, noch relativ am vertrautesten. Aber ich bin davon überzeugt, dass Gott noch Möglichkeiten hat und Wege für uns hat, die weit über das hinausgehen, was wir bisher schon entdeckt und umgesetzt haben. Da ist eine geistliche Kreativität bei Gott, eine geistliche Dichte, möchte ich mal sagen, die ich innerlich empfinde, auch aus meinen Begegnungen mit Gott heraus, wo ich spüre, er will uns noch wie viel weiterführen. Wir sind sehr dankbar für das, was Gott uns geschenkt hat in den letzten Jahrzehnten nach dem Krieg, auch an Gebet. Ich bin dankbar für die Konferenzen hier, bin dankbar für die Marienschwestern, bin dankbar für die vielen kleinen und großen Gruppen, die sich hier in den Riss haben führen lassen. Und da ist es nichts, was es zu bedauern gilt. Ich schaue nicht zurück, aber ich schaue voraus und sage, Gott hat noch mehr für uns. Gott hat noch mehr für uns, persönlich, aber vor allen Dingen meine ich auch im kollektiven, im gemeinschaftlichen Gebet. Möchte uns Mut machen, Gott zu suchen an dieser Stelle. Möchte uns Mut machen, an ihm dran zu bleiben, zu sagen, Gott, zeig uns das Nächste. Öffne du die nächste Tür. Zeig uns den nächsten Schritt. Und Gott, ich habe vor 2-3 Jahren, glaube ich, über Nehemia gesprochen, Gott kann auch sehr klare Strategien mitteilen, die uns dann helfen, uns zu sammeln, um eine Strategie, die vom Geist inspiriert ist, und auf diesem Hintergrund ins Gebet und ins Fasten zu gehen. Ich bin sehr ermutigt durch eine 40-tägige Fasten- und Gebetszeit, die wir in München hatten, Anfang dieses Jahres, vom 7. Januar bis zum 15. Februar. In der Mitte dieser 40 Tage Fasten und Gebet, am 27. Januar, hatten wir eine Veranstaltung in München, die weit über das hinausging, was ich mir am Anfang eigentlich vorzustellen wagte. Gott hat es so geführt, dass ich mit dieser Idee, dieser Veranstaltung auf Frau Knobloch von der israelischen Kultusgemeinde zugehen konnte. Sie war sehr begeistert von unserem Vorhaben. Sie hat den Kontakt zum Landtag hergestellt. Und der Landtagspräsident Alois Glück hat die Schirmherrschaft übernommen für die Veranstaltung. Und an diesem 27.01. waren wir im Sophiensaal zusammen, haben den Film Wieder das Vergessen gezeigt, mit Grußwort von Glück und mit dem Repräsentanten vom Vorstand der Kultusgemeinde. Das Bayerische Fernsehen war da. Am nächsten Tag in der Abendschau kam ein Bericht. Und wir sind auf einmal in eine gesellschaftliche Relevanz hineingekommen, die weit über das hinausging, was ich für möglich hielt. Ich selbst bin seit 2 Jahren erst wieder in München. Und da hat Gott Rückenwind gegeben. Und der Hintergrund, der geistliche Hintergrund für diesen Rückenwind war Fasten und Gebet. Das ist der Hauptgrund. Das war nicht meine Person, das war auch nicht jetzt das tolle Team, was da mitgearbeitet hat. Das war einfach Gottes Gunst. Und diese Gunst hat er uns geschenkt und darum haben wir gebetet und Gott hat geantwortet. Ich möchte uns Mut machen, auch auf nationaler Ebene weiterhin in dieser Dimension voranzugehen. Und das vierte und das letzte. Auf dem Hintergrund von Anbetung, auf dem Hintergrund dieser priesterlichen Liebe zu Israel und zu unserem eigenen Volk und in der Bereitschaft, im kollektiven Fasten und Gebet neues Land einzunehmen, das vierte Stichwort, das aus all diesen drei Dingen herauskommt, auch nichts Neues, aber ich möchte es nochmal zuspitzen, nämlich das öffentliche Eintreten für Israel und für das jüdische Volk. Die Tat, das öffentliche Handeln. Und ich möchte hier meine letzte Bibelstelle vorlesen. Und dieses Zusammenspiel vom geistlichen Agieren und von praktischem Handeln in die gesellschaftliche Dimension hinein finden wir in einer beispielhaften Weise dargestellt bei Esther. Ich habe letztes Jahr ausführlich über Esther gesprochen. Ich möchte nur diesen einen Aspekt aufgreifen. Aber bei ihr finden wir dieses Zusammenspiel, dass sie als eine Frau des Gebetes, eine geistliche Frau, gleichzeitig eine Frau war, die es gewagt hat, unter Einsatz ihres Lebens zu den Machthabern zu gehen, vor den König zu treten. Ich lese die Verse von Esther 4,16 bis Esther 5,2 vor, wo es heißt: Geh hin, versammle alle Juden, die sich in Susa befinden, und fastet um meinetwillen und esst nicht und trinkt nicht 3 Tage lang, Tag und Nacht. Auch ich selbst werde mit meinen Dienerinnen ebenso fasten. Und dann will ich zum König hingehen, obwohl es nicht nach dem Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. Dann springe ich mal, und es geschah am 3. Tag, 5,1, da kleidete sich Esther königlich und trat in den inneren Hof des Königshauses, dem Haus des Königs gegenüber. Und der König saß auf seinem königlichen Thron im königlichen Haus, dem Eingang des Hauses gegenüber. Und es geschah, als der König die Königin Esther im Hof stehen sah, erlangte sie Gunst in seinen Augen. Wieder das Stichwort Gunst. Und der König reichte Esther das goldene Zepter entgegen, das in seiner Hand war. Da näherte sich Esther und berührte die Spitze des Zepters. Und wenn wir weiterlesen, möchte ich darauf aufmerksam machen, ihr kennt die Geschichte von der Esther zumeist. Wenn wir weiterlesen, dann möchte ich darauf hinweisen, dass Esther sich von Gott eine sehr klare Strategie hat schenken lassen, wie sie auf den König zugegangen ist. Sie ist nicht einfach hineingeplatzt. Sie ist nicht einfach mit ihrer Botschaft herausgeplatzt. Sie hat sich nicht plump benommen, sondern sie hat ein Höchstmaß an geistlicher Klugheit walten lassen. Und sich genau zeigen lassen vom Geist Gottes, in welcher Weise sie auf den König zuging und in welcher Weise sie den Haman entlarvte. Da gab es ein erstes Essen, da hat sie noch kein Wort gesagt. Dann gab es ein zweites Essen, da hat sie dann gesprochen. Und dahinter steckt sehr viel Klugheit, sehr viel Besonnenheit, sehr viel Weisheit. Ja? Und diese Klugheit, diese Weisheit, diese Besonnenheit möge Gott uns geben, wenn wir vor die Könige und vor die Herrscher treten, um unsere Botschaft ihnen zu bringen in Bezug auf Israel und ihre Verantwortung. Amen. Das ist mein Anliegen, meine Last. Und wir werden morgen anfangen, im Detail darüber zu sprechen und dafür zu beten. Aber ich möchte zusammenfassen und sagen, Gott hat eine Liebe für Israel, aber er hat auch eine fundamentale Liebe und fundamental gute Absichten mit den Völkern. Die Völker befinden sich in Rebellion, in Auflehnung gegen Gott. Und diese Rebellion und Auflehnung wird auf einen Höhepunkt hinlaufen in der antichristlichen Zeit und in der Zeit des weltweiten Aufmarsches gegen Jerusalem und gegen Israel. Und trotzdem hat Gott eine Beterschaft, eine Priesterschaft installiert, so wie Gott sich entschieden hat, das jüdische Volk zu vernichten und Mose in den Weg getreten ist. Selbst wenn alle Zeichen dafür sprechen, dass Gott dabei ist, unser Volk zu vernichten, lasst uns von Mose lernen. Lasst uns in den Riss treten. Lasst uns infizieren und inspirieren von Gottes zugrunde liegender Liebe in allem Gerichtshandeln, in aller Konfrontation. Und lasst uns um Gnade und Erbarmen für unser eigenes Volk beten. Es ist noch nicht zu spät, glaube ich. Ich beobachte, wie beides am Zunehmen ist. Ja, die Finsternis nimmt zu, und gerade in den letzten 4 Jahren auf dem Hintergrund der Intifada hat in Bezug auf Israel die Finsternis mächtig zugenommen. Aber die Chancen und Möglichkeiten, die Gott uns als sein Volk gibt, geistlich und praktisch zu agieren, haben auch extrem zugenommen. Ich erlebe Dinge dieser Tage in München, in Deutschland, in Europa. Ich werde morgen ein paar praktische Sachen, konkrete Sachen noch einfließen lassen, auch als Gebetsanliegen. Ich erlebe Dinge, die hätte ich vor 3 Jahren nicht für möglich gehalten. Ja, dass ich mit solchen Sachen involviert bin, das habe ich nicht gesucht. Das war nicht mein Streben. Aber Gott tut hier Türen auf. Esther hat es auch nicht gesucht. Ja. Das war auch nicht was, was sie von langer Hand in ihrer Karriereplanung sich vorgenommen hat, mal die Frau des Königs zu werden. Gottes Fügung, Gottes Führung. Und lass uns die Zeichen der Zeit erkennen und die Gunst der Stunde nutzen, wo Gott uns Türen aufschließt und Gunst gibt. Aber aus Anbetung, aus dieser Liebe heraus und aus der Bereitschaft zum Gebet und zum Fasten heraus. Ich wünsche euch Gottes Segen.